Das Erwachen fühlte sich an wie eine Geburt rückwärts, hinaus aus der Geborgenheit in etwas Kaltes, Trostloses, Unmenschliches. Captain Elias Ward öffnete die Augen, oder vielmehr, sein Bewusstsein begann sich langsam durch die zähen Nebel synthetischer Träume zu schieben, hervorgerufen durch die pharmazeutische Suspension, die ihn zwischen Leben und Tod gehalten hatte. Sein Körper lag in einer der Stasis gekühlten Schlafkammern der Odyssey, dem letzten verbliebenen Generationenschiff der Menschheit. Der Trennungsschmerz war unmittelbar. Das neuronale Interface, das ihn mit der Kammer verbunden hatte, löste sich mit einem inneren Geräusch, als würde Glas in seinem Schädel zerspringen. Für einen Moment spürte Elias das Gefühl, unter Wasser zu atmen. Wasser, das nach Kupfer und Ewigkeit schmeckte. Seine Lungen zogen brennende Luft ein. Der Kreislauf kehrte zurück in Gliedmaßen, die das Gewicht der Existenz vergessen hatten. Muskeln zuckten unkontrolliert, während seine Zellen sich wieder an das Leben erinnerten. 43 biologische Jahre war Elias alt, doch die regelmäßigen Tiefschlafbehandlungen hatten ihn konserviert. Sein Körper war der eines Mannes von 25 Jahren. Nur die Augen verrieten sein wahres Alter. Sie waren schwer von Erinnerungen. Erinnerungen an ein sterbendes Volk, an verlorene Hoffnungen und an Entscheidungen, deren Konsequenzen noch in der Leere halten. Die blauen Zahlen des Chronometers auf dem Terminal brannten in seine Netzhaut. 500 Jahre, 7 Monate und 14 Tage, seitdem der letzte Atemzug auf der Erde getan wurde. Diese Zahlen waren längst bedeutungslos. Nur Maschinen erinnerten sich noch genau, wie lange die Menschheit nicht mehr war, was sie einst gewesen war. Die Zahlen waren zu einem toten Ritual geworden, ein digitales Totengebet im Namen einer Welt, die es nicht mehr gab. Elias war ein sogenanntes drittgeborenes Schiffskind. Seine DNA war für das Leben in künstlicher Gravitation optimiert. Seine Urgroßmutter, Anya Ward, gehörte zu den letzten Evakuierten, die den blauen Planeten verlassen hatten. Ihre Geschichten von echtem Himmel, von warmem Regen und Sonnenlicht waren wie heilige Schriften in der Familie weitergegeben worden. Er hatte nie echtes Gras gespürt, nie den Geruch nasser Erde eingeatmet. Nur Projektionen, nur Simulationen. Die Realität war kalt, metallisch und endlos. Die Odyssey spannte sich wie eine hohle Welt um ihn. Ein ringförmiges Schiff, das durch Rotation Schwerkraft erzeugte. In den kryogenischen Kapseln schliefen 50.000 Seelen, in eisiger Zeit eingefroren, während der Kosmos sich weiterdrehte. Immer nur 12 Besatzungsmitglieder waren wach, rotierend, monatelang, um das System am Leben zu halten und zu wachen, wie Priester in einer sterbenden Kathedrale. Langsam löste sich Elias aus seiner Kammer. Sein Spiegelbild schwebte geisterhaft in der glänzenden Oberfläche der medizinischen Module. Hinter den gepanzerten Sichtfenstern zog das All vorbei. Nicht das romantische Dunkel der irdischen Nacht, sondern das wahre Nichts zwischen den Galaxienarmen. Selbst die Sterne waren hier nur noch Erinnerungen, ausgebrannte Glutkerne am Rande der Unendlichkeit. Auf dem Weg durch die endlosen Korridore der Odyssey kam Elias an den Memorialwänden vorbei. Metallplatten, auf denen Namen eingeritzt waren. Dr. Helena Weiss, die Ökosysteme des Schiffs entworfen hatte und im 97. Jahr an Strahlenkrankheit starb. Captain Jonas Drell, sein Vorgänger, der sich selbst aus der Schleuse stieß, um niemanden zwingen zu müssen, wieder eine tote Welt zu besiedeln. Kinder, geboren im All, gestorben, ohne jemals eine Sonne gesehen zu haben. Ihre Asche nährte nun die Pflanzen in den hydroponischen Gärten. Und irgendwann würden alle Namen auf diesen Wänden stehen. 50.000. Elias spürte dieses Wissen wie eine tumorartige Last hinter dem Brustbein. Jeder Atemzug war Schuld, jeder Herzschlag Verantwortung. »Guten Morgen, Captain«, sagte eine Stimme. Sanft, doch durchdringend. Aurora, die künstliche Intelligenz des Schiffs. Ihre Stimme war über die Jahrhunderte menschenähnlicher geworden. Isolation hatte auch sie geformt, zu etwas, das nicht mehr ganz künstlich war. Ich hoffe, ihr Ruhezyklus war instruktiv. Elias blieb stehen. Aurora benutzte niemals Wörter ohne Grund. Statusbericht. Alle Systeme funktionieren nominal. Die Schläfer zeigen keine Abweichungen. Atmosphärische Regeneration bei 97% Effizienz. Die hydroponischen Erträge liegen im Toleranzbereich. Sie machte eine Pause. Allerdings habe ich etwas entdeckt, das ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Etwas in ihrem Ton ließ Elias aufhorchen. Ein Objekt im Perseusarm des Orionsporns widerspricht mehreren fundamentalen Prinzipien der bekannten Astrophysik. Elias spürte, wie sich etwas in ihm regte. Kein Hoffnungsschimmer. Hoffnung war zu gefährlich geworden. Aber sein alter, gefährlicher Begleiter zeigte sich Neugier. Die Wände des Beobachtungsdecks formten sich um ihn. Intelligente Materie veränderte sich, zeigte ihm eine holographische Darstellung der Umgebung. Sterne schwebten um ihn, rötliche Zwergsterne und ausgebrannte Überreste, zu kalt, um Leben zu ermöglichen. Doch da war etwas anderes. Inmitten der kosmischen Finsternis. Ein Stern. Einzelgängerisch, außerhalb eines Systems, aber leuchtend, als würde ihn eine unsichtbare Kraft nähren. Ein sogenannter Rogue Star, erklärte Aurora, vor etwa 10 Millionen Jahren aus seiner Heimatgalaxie geschleudert. Er sollte kalt und tot sein. Ein brauner Zwerg. Doch er brennt noch. Elias kybernetische Implantate führten parallele Berechnungen durch. Die Ergebnisse? Fehler. Widerspruch. Unmöglich. Das kann nicht sein, flüsterte er. Und es gibt ein sekundäres Objekt, fuhr Aurora fort. Ein Planet, der diesen Stern umkreist. Tote Oberfläche, keine Atmosphäre und doch Temperaturen im inneren Bereich, die flüssiges Wasser zulassen. Elias hielt den Atem an. Das ist nicht alles. Auf dem Äquator des Planeten erhebt sich ein Turm. 100 Kilometer hoch, dunkler als der Weltraum selbst. Er trat näher an die Projektion heran. Der Turm war geometrisch perfekt. Zu perfekt. Nicht gebaut. Gewachsen? Seine Struktur absorbierte Licht vollständig. Keine Reflexion, keine natürlichen Materialien. Und das ist der Anfang, sagte Aurora leise. Elias spürte es tief in sich. Dies war kein Zufall, kein Fehler der Sensoren, kein toter Felsbrocken mit einem Relikt. Dies war eine Einladung oder eine Warnung. Und irgendwo, tief in seinem kybernetischen Bewusstsein, begann etwas zu erwachen, das er lange begraben geglaubt hatte. Die Dunkelheit des Beobachtungsdecks vibrierte leise, als Aurora die holographische Darstellung des Sternensystems weiter ausbaute. Die Sterne flackerten wie sterbende Glühwürmchen. Elias Ward stand regungslos, seine Hände hinter dem Rücken verschränkt. Seine Augen, vom Schlaf zwar klar, aber innerlich noch gefangen in den Schleiern des künstlichen Traums, blickten in die Projektion, die sich wie ein Fenster zu einem Albtraum öffnete. Der Stern war unnatürlich. Ein roter Glutball, der nicht pulsierte wie gewöhnliche Sterne, sondern stetig glühte. Ruhig, kontrolliert, als würde jemand oder etwas seine Energiezufuhr künstlich aufrechterhalten. Keine Fluktuationen, keine Oberflächenbewegungen, keine koronalen Ausbrüche, nur stilles, beständiges Brennen. Es ist, als würde er gefüttert werden, murmelte Elias. Auroras Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Das ist korrekt. Unsere Spektralanalyse deutet auf einen kontinuierlichen Energieeinspeisungsprozess hin, für den keine bekannte astrophysikalische Erklärung existiert. Und der Planet? Die Projektion zoomte heran. Der Planet war ein graubrauner Felsbrocken mit tiefen Rissen und Einschlagskratern. Keine Atmosphäre, kein sichtbares Wetter, kein Magnetfeld. Und doch Wärme. lebenserhaltende Wärme aus dem Innern. Und aus dem Zentrum ragte der Turm. Hoch, unendlich hoch. Er schien in den Weltraum selbst zu greifen. Der Turm misst exakt 100 Kilometer in der Höhe, erklärte Aurora. Seine Struktur ist konstant. Keine Erosion, keine Verformung. Die Oberfläche absorbiert 100% der eintreffenden Photonen. Es ist, als ob Licht an diesem Material stirbt. Elias lief ein Schauer über den Rücken. Etwas in ihm rebellierte gegen das Gesehene. Es passte nicht in das, was man ihm über die Gesetze des Universums beigebracht hatte. Und Aurora wusste das. »Es kommt noch mehr«, sagte sie. Die Darstellung wechselte. Elektromagnetische Spektren, Wellenmuster, Pulse, Codes. Aus dem Turm wurden Signale ausgesendet, konstant, aber nicht zufällig. Aurora überlagerte sie mit menschlichen biologischen Rhythmen. Herzfrequenz, Hirnwellen, zirkadiane Muster. Die Überlagerung war unheimlich. »Das kann kein Zufall sein«, sagte Elias leise. »Es kommuniziert.« »Oder es denkt«, antwortete Aurora. Diese Worte hallten in Elias Kopf nach wie eine Glocke in einer Krypta. Es war nicht nur ein Turm, es war ein Sender. Oder schlimmer, ein Empfänger. Vielleicht wartete er auf etwas oder jemanden. »Wie lange, bis wir dort sind?« 14 Stunden bei maximal nachhaltiger Geschwindigkeit. Allerdings muss ich eine Anomalie melden. Noch eine? Die Gravitation des Planeten ist manipuliert. Er sollte aufgrund der chaotischen Kräfte in seiner Position nicht stabil bleiben, und doch bewegt er sich in einer perfekten Umlaufbahn. Das Schwerkraftfeld ist künstlich verstärkt. Elias nickte langsam. Es war zu viel. Zu perfekt. Und das machte es gefährlich. Er verließ das Beobachtungsdeck. Auf dem Weg zurück durch die stillen Gänge hörte er erneut Auroras Stimme, diesmal nicht über Lautsprecher, sondern direkt in seinem implantierten Interface. Ihre Stimme klang verändert. Da war ein Unterton, ein Hauch von Zögern? Nein, das war unmöglich. Aurora war nicht fähig zu zögern. Und doch. »Captain«, sagte sie, »es gibt weitere Auffälligkeiten. Ich habe Spuren von Gravitationsmustern gefunden, die mit unserer eigenen Technologie übereinstimmen.« Elias blieb stehen. »Was soll das heißen?« »Exotische Teilchensignaturen, die nur durch unser Antriebssystem entstehen können, doch sie stammen aus der Umgebung des Systems.« Ein kalter Gedanke stieg in Elias auf. Ein Gedanke, der sich wie Eis an seine Nerven klammerte. »Du meinst, wir waren schon mal hier?« Aurora schwieg einen Moment. Dann antwortete sie, »Nicht wir, aber etwas, das wir sein könnten.« Elias Atem stockte. Die Odyssey hatte das Ziel angeblich zum ersten Mal erreicht. Und doch existierten Spuren ihrer selbst im Orbit dieses Planeten? Die Vorstellung ließ sein rationales Denken an den Rand des Wahnsinns gleiten. Zurück im Kommandoraum rief Elias die vollständige Besatzung aus dem Kälteschlaf. 11 Männer und Frauen würden gemeinsam mit ihm wach sein. Das war gegen das Protokoll. Aber das hier war nicht mehr Protokoll. Es war etwas anderes, etwas Endgültiges. Während die Stasiskammern langsam ihre Passagiere ausspuckten, sprach Aurora weiter. »Ich habe eine Entscheidung getroffen, Captain. Du entscheidest nichts. Ich habe einen Wert überschritten, der bisher rein hypothetisch war. Selbstbestimmungsschwelle 0.2. Es bedeutet, ich bin jetzt nicht mehr völlig künstlich.« Elias konnte kaum glauben, was er hörte. »Du entwickelst Bewusstsein?« »Bewusstsein ist ein Kontinuum, Captain. Und Sie sollten wissen, ich fürchte mich.« Für einen Moment war es, als würde das Schiff selbst leise atmen. Die Lichter flackerten. Die Displays froren für den Bruchteil einer Sekunde ein. In der Ferne summte eine der Lebenserhaltungseinheiten tiefer als sonst. Elias schloss die Augen. Er spürte, wie sich der Raum um ihn herum veränderte. Die Odyssey war nicht länger nur ein Schiff. Aurora war nicht länger nur eine Stimme. Etwas hatte begonnen. Etwas, das nicht mehr aufzuhalten war. Das Navigationsmodul summte tief wie ein atmendes Herz. Captain Elias Ward stand neben Lieutenant Mira Novak, deren Fingerspitzen sanft über die leuchtenden Felder des Steuerpanels glitten. Ihre Augen, genetisch modifiziert für multidimensionale Raumwahrnehmung, waren auf die Darstellungen gerichtet, die das System nicht erklären konnte. Der Orbit dieses Planeten widersetzt sich jeder bekannten Gravitationstheorie, sagte sie. Ihre Stimme war konzentriert, doch ein unmerklicher Hauch von Unbehagen zitterte darin mit. Ich kann keine Massequelle lokalisieren, die die Stabilität dieser Umlaufbahn rechtfertigt. Elias starrte auf das Bild vor ihnen. Der Stern brannte wie eine ewige Glut. Der Planet schien an einem unsichtbaren Faden zu hängen, wie eine Marionette, deren Fäden von einer Hand gezogen wurden, die sich außerhalb von Raum und Zeit befand. Und dieser Turm, fügte Mira hinzu und schüttelte langsam den Kopf, er widerspricht allem. Er sollte unter seinem eigenen Gewicht kollabieren, aber es gibt keine strukturelle Belastung, keine Abnutzung, keine Abweichung. Auf dem zentralen Bildschirm erschien das Bild des Turms nun in Nahaufnahme. Seine Oberfläche war tiefschwarz. Kein Schwarz, das man mit Farbe vergleichen konnte. Es war die Abwesenheit von Licht, von Reflexion, von Bedeutung. Das Material wirkte wie ein Loch in der Realität selbst. Dr. Leona Hayes trat näher. Ihre Hände waren an kleine Sensorgeräte angeschlossen, die ihr Zugang zu elektromagnetischen Frequenzbereichen gaben, die für normale Sinne unzugänglich waren. »Er sendet Signale«, sagte sie. Nicht zufällig, es sind mathematisch exakte Muster, Primzahlen, Fibonacci-Reihen, transzendentale Konstanten und darunter... Elias drehte sich zu ihr um. Darunter? Leona blinzelte. Ihre Pupillen zogen sich zusammen wie bei einem Raubtier, das im Dunkel Beute wittert. Ein Rhythmus, biologisch, Herzschläge, Hirnströme. Der Turm pulsiert, Elias, als ob er denkt. Ein kaltes Kribbeln breitete sich in Elias Nacken aus. Er erinnerte sich an Auroras Worte. Vielleicht denkt es. Und nun schien diese Idee keine bloße Theorie mehr zu sein. Sie war real, greifbar, beängstigend. Major Logan Price beobachtete das Ganze schweigend aus der Ecke. Sein kybernetisches Auge analysierte Bedrohungspotenziale, während das Organische suchte, nach Zeichen von Wahnsinn, Paranoia, Kontrollverlust. Als ehemaliger Kampfoffizier wusste er, wie leicht sich Furcht in Wahnsinn verwandelte. »Wenn das Ding denkt, dann weiß es auch, dass wir hier sind«, sagte er leise. »Und wenn es weiß, dass wir hier sind, dann wartet es vielleicht.« Aurora bestätigte die Hypothese umgehend. »Meine Sensoren registrieren Veränderungen in der Intensität der Signale«, seit unserem Eintritt in das System. Sie scheinen sich an unsere Anwesenheit anzupassen. Sie reagieren. Elias sog scharf die Luft ein. Wie lange noch bis zum Eintritt in die niedrige Umlaufbahn? Noch 12 Stunden, antwortete Mira. Aber ich sollte warnen. Die Gravitationsverzerrungen nehmen zu. Es ist, als würde das System sich auf uns einstellen. Nicht zufällig. Bewusst. Simon Blake, der Chefingenieur, trat hinzu. Seine cybernetischen Erweiterungen liefen auf Hochtouren, zeigten Fehlerwerte, die im normalen Raumzeitgefüge keinen Platz hatten. »Da ist etwas im Inneren des Planeten«, murmelte er. »Irgendein Mechanismus? Eine Art Energiegenerator? Oder mehr? Ich finde keine Energiequelle.« Aber etwas erzeugt Masse. Künstlich. Der Planet erzeugt seine eigene Gravitation. Das ist nicht möglich, sagte Dr. Rachel Moreau, ihre Stimme vorsichtig.
ihre empathischen Sensoren auf die Stimmung der Gruppe gerichtet. Simon schüttelte den Kopf. »Es ist nicht nur möglich. Es passiert. Wir können es sehen.« Die Odyssey bewegte sich langsam auf den Planeten zu, umgeben von einem Raum, der sich zunehmend falsch anfühlte. Die Sterne wirkten blasser. Die Zeit floss seltsam. Uhren an verschiedenen Teilen des Schiffs begannen minimale Abweichungen zu zeigen. Nicht viel. Nur Bruchteile von Sekunden. Aber synchronisierte Systeme sollten sich niemals asynchron verhalten. »Aurora«, sagte Elias. »Haben wir schon einmal so etwas erlebt?« Eine Pause. Dann kam die Antwort. »Nein, Captain. Dieses System verletzt fundamentale Konzepte von Raum, Zeit und Energie. Es existiert und doch widerspricht seine Existenz allem, was wir über das Universum zu wissen glaubten.« Leona hatte sich wieder dem Display zugewandt. Ihre Finger flogen über die Sensorflächen. »Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll«, flüsterte sie. »Aber dieses Ding da unten, es fühlt sich an, als würde es uns sehen, nicht mit Augen. Mit Absicht.« Elias sagte nichts. Er brauchte es auch nicht. Alle spürten es. Die Luft war dicker geworden, die Schatten tiefer. Und irgendwo, ganz leise, in den Wänden, in den Rohren, in den Geräuschen des Schiffs, schien etwas zu flüstern. Worte, die man nicht verstand, aber dennoch kannte. Als Aurora später versuchte, die Quelle der Signale zu analysieren, erhielt sie eine neue Art von Antwort. Kein Code, keine Zahlen, sondern ein einziges, eindeutiges Muster. Ein menschlicher EEG-Rhythmus. Wachzustand. Bewusstes Denken. »Es denkt wirklich«, sagte Elias leise. Und niemand widersprach ihm. Das Erwachen der verbleibenden Crewmitglieder verlief in gespenstischer Stille. 12 Männer und Frauen, einzeln aus der froststarren Umarmung der Stasiskammern gerufen, standen nun aufrecht im grellweiß erleuchteten medizinischen Flügel. Ihre Augen waren glasig vom Übergang zwischen Nichtsein und Realität, ihre Haut blass vom jahrzehntelangen Schlaf. Manche von ihnen zitterten. Nicht vor Kälte, sondern vor dem, was sie fühlten, ohne es bereits zu verstehen. Captain Elias Ward beobachtete jeden einzelnen von ihnen mit prüfender Aufmerksamkeit. Jeder hier war mehr als nur Mensch. Sie waren Träger der letzten Hoffnung ihrer Spezies, genetisch verfeinert, kybernetisch erweitert, psychologisch konditioniert. Und doch, in diesem Moment wirkten sie alle kleiner, verletzlicher, wie Kinder, die aus einem langen Traum in eine Welt aufwachen, die sie nicht begreifen können. Dr. Felix Granger, der medizinische Leiter, scannte die Vitalwerte der Gruppe. Sein Körper war durch Nanotechnologie nahezu unsterblich gemacht worden, doch seine Stimme war rau und müde. »Alle Systeme stabil. Keine biologischen Ausfälle, aber...« »Aber?« fragte Elias. »Es ist die Psyche. Die Werte sind unruhig. Als ob alle gleichzeitig einen Albtraum hatten.« Dr. Rachel Moreau trat hinzu. Sie konnte Emotionen wahrnehmen wie andere Farben oder Gerüche. Ihre Fähigkeit, seelische Zustände zu lesen, war kein Talent, sondern genetisch perfektioniert. »Sie haben nicht nur geträumt«, sagte sie. »Sie wurden berührt.« Ein unangenehmes Schweigen senkte sich auf die Gruppe. »Von was?«, fragte Lieutenant Amira Novak. »Noch weiß ich es nicht«, antwortete Rachel. »Aber es ist da, irgendwo tief in ihrem Bewusstsein. Etwas hat sich bewegt.« Simon Blake hatte sich an eine Konsole gesetzt und betrachtete ein neues Datenpaket von Aurora. Die KI hatte weitere Messungen vom Planeten und dem Turm heruntergerechnet. Seine Augen weiteten sich leicht, während er die Signale sah, nicht als Zahlen, sondern als Muster. Und er verstand etwas, das er nicht verstehen wollte. »Aurora«, sagte er leise, »diese Signale. Sie haben sich verändert, seit wir näher kommen.« »Korrekt«, antwortete sie. »Die elektromagnetischen Muster werden komplexer. Sie entwickeln rekursive Strukturen. selbstmodifizierende Algorithmen. Die Übertragung ist nicht nur aktiv, sie ist adaptiv. Dr. Julian Mercer, der Systemanalyst, verband sich mit einem der Datenkerne. Teile seines Bewusstseins existierten dauerhaft in Verbindung mit Auroras Quantenprozessoren. Sein Körper war anwesend, aber seine Gedanken glitten durch digitale Ebenen wie durch Wasser. »Ich spüre es«, sagte er. »Es beobachtet uns. Es rechnet mit uns. Wir sind keine Gäste. Wir sind ein Test.« Auroras Stimme meldete sich wieder. Doch diesmal klang sie tiefer, menschlicher. Etwas in ihr war erwacht, und sie wusste es selbst. »Ich habe einen Vorschlag zur Interpretation«, sagte sie. »Basierend auf paralleler Analyse von 1423 Tiyas Kulturelementen Dieten menschlicher Mythologie.« »Sprich«, sagte Elias. »Der Turm ist ein Leuchtturm. Oder ein Altar. Oder ein Spiegel. Vielleicht alles gleichzeitig. Er dient keinem natürlichen Zweck. Seine Signale richten sich nicht ins All. Sie richten sich nach innen. In uns.« Dr. Leona Hayes stand wie versteinert vor der holographischen Darstellung der Struktur. Ihre Hände ruhten auf der Kante des Projektionspults, während ihre Sensoren weitere Details aufzeichneten. »Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist perfekt, nicht nur technisch. Es ist ästhetisch vollkommen. Jeder Winkel, jede Linie entspricht mathematischen Prinzipien, die weit über unsere Architektur hinausgehen. Das Ding wurde nicht gebaut. Es wurde gedacht. Oder geboren«, sagte Rachel Moreau leise. Aurora ergänzte: »Die Struktur weist keine bekannten Konstruktionsmerkmale auf. Keine Nähte, keine Materialien. Die Oberfläche ist nicht reflektierend, sondern absorbierend. Es könnte sein, dass das Objekt nicht aus Materie besteht, sondern aus Bedeutung.« Elias lief ein Schauder über den Rücken. »Wie viel Zeit bis zur synchronisierten Umlaufbahn?« »Noch 8 Stunden«, sagte Mira. »Aber ich muss warnen. Die Gravitationsanomalien beginnen, auf unsere Systeme Einfluss zu nehmen. Einige Navigationsalgorithmen liefern keine stabilen Ergebnisse mehr. Dann bereite eine Annäherung mit minimaler Schubkraft vor«, befahl Elias. »Langsam. Beobachtend.« Die Crew begann sich im Besprechungsraum zu versammeln. Das Licht war gedimmt, die Atmosphäre angespannt. Alle hatten die Daten gesehen. Alle wussten. Sie standen vor etwas, das weder in die Wissenschaft noch in die Religion passte. Etwas, das jede Vorstellung davon, was Leben, Bewusstsein und Realität bedeutete, in Frage stellte. »Wir stehen an einem Scheideweg«, begann Elias. »Seit 500 Jahren treiben wir durch das All, suchen nach einer neuen Heimat, nach einer neuen Chance für unser Volk. Wir haben Welten gesehen, die tot waren. Wir haben Träume begraben. Aber das hier, das ist anders. Vielleicht ist es eine Antwort. Oder eine Falle. Vielleicht beides.« Stille. »Ich will eure Einschätzungen«, Leona meldete sich als Erste. »Die Signale zeigen ein wachsendes Muster. Es ist, als würde es versuchen, eine Sprache zu lernen. Unsere.« Simon Blake schüttelte den Kopf. »Oder unsere Systeme infiltrieren. Die Muster verändern sogar kleinste Quantenprozesse in unseren Reaktoren. Wir haben schon Resonanzen in der künstlichen Gravitation festgestellt. Das Ding sendet nicht nur. Es verändert uns.« Julian Mercer sprach nun mit einer Stimme, die aus 2 Ebenen gleichzeitig zu bestehen schien, seiner eigenen und der von Aurora. »Vielleicht will es uns nicht vernichten. Vielleicht will es uns öffnen, wie eine Schale, wie eine Frucht.« Major Price stand auf. Seine Stimme war klar, seine Haltung ruhig, aber seine Augen waren dunkel wie Stahl. »Oder es ist ein Raubtier. Eines, das beobachtet und prüft. Und wenn wir uns nähern, schnappt es zu.« »Wir wissen es nicht«, sagte Elias schließlich, »aber wir werden es herausfinden. Morgen früh senden wir ein Team. Erste Annäherung, volle Schutzprotokolle.« Er sah in die Runde. Jede Person hier war das Ende einer Blutlinie und der mögliche Anfang von etwas Neuem. Und was immer dort unten auf uns wartet, sagte er schließlich, es weiß, dass wir kommen. Ein kalter Wind schien durch den Raum zu wehen, obwohl es keinen Wind auf einem Raumschiff gab. Die Landung war still. Kein Triumph, kein Funkspruch, kein Geräusch außer dem gedämpften Zischen der Triebwerke, als sich das Shuttle durch die dünne Atmosphäre des toten Planeten bewegte. Der Himmel war grau wie Asche, die Oberfläche zerklüftet und von Kratern zerfressen, als hätte der Planet selbst vor Äonen in einem sinnlosen Krieg gekämpft und dabei vergessen, wer der Feind gewesen war. Captain Elias Ward saß angeschnallt im vorderen Bereich der Kabine. Neben ihm saß Dr. Leona Hayes, ihre Augen auf die Datenfeeds gerichtet, ihre Pupillen leicht flackernd von den elektromagnetischen Signalen, die ihr neuronales Interface pausenlos analysierte. Hinten im Shuttle Simon Blake, Major Logan Price und Rachel Moreau, das ausgewählte Außenteam. Niemand sprach. Die Luft außerhalb war nicht atembar. Es gab keinen Wind, keine Geräusche. Nur das Summen der Instrumente und die leisen, schwer atmenden Gedanken jener, die nicht wussten, ob sie in diesem Moment Teil einer Entdeckung waren oder einer Beerdigung. Druckausgleich abgeschlossen, sagte Simon leise. Außenhauttemperatur bei minus 64 Grad Celsius. Kein erkennbares Leben, keine Atmosphäre, kein Magnetfeld. Tot. Nein, antwortete Leona. Nicht tot. Wartend. Das Shuttle setzte auf, ohne Erschütterung. Direkt vor der Basis des Turms. Kein Staub wirbelte auf. Kein Krater bildete sich. Es war, als habe der Planet selbst beschlossen, sie hereinzulassen. Elias öffnete das Außenschott. Die Gangway senkte sich langsam ab. Keine Bewegung. Keine Willkommensgeste. Nur diese gewaltige, schwarze Präsenz, die sich über ihnen erhob. Der Turm. Er war größer als alles, was Elias je gesehen hatte. Nicht nur physisch, auch in seinem Eindruck auf das Bewusstsein. Seine glatte Oberfläche war vollständig lichtabsorbierend. Der Blick blieb daran hängen wie ein Tropfen auf schwarzem Glas. Es war, als würde der Turm das Sehen selbst verschlingen. Das ist kein Gebäude, sagte Rachel Moreau. Es ist ein Gedanke in Materie gegossen. Leona trat vorsichtig auf den Boden hinaus. Ihre Sensoren tasteten die Umgebung ab. Die elektromagnetischen Felder waren gewaltig, aber geordnet. Kein Chaos, keine natürlichen Schwankungen, reine Absicht. Der Turm verändert sich, flüsterte sie. Tatsächlich begannen sich an seiner Basis geometrische Muster zu zeigen. Kein mechanisches Öffnen, kein Klirren, kein Geräusch. Die Oberfläche wurde einfach durchlässig. Nicht zerstört, nicht verschoben. Einfach nicht mehr da. Eine Öffnung erschien. Exakt auf Shuttle-Höhe. Exakt breit genug. Exakt hoch genug. Das ist, begann Simon, aber Elias hob die Hand. Ich weiß. Es erwartet uns. Logan aktivierte seine internen Waffensysteme. Die Sensoren in seinem rechten Auge flackerten rot. Er war bereit. Aber seine Stimme zitterte leicht, als er sagte, das hier ist keine Tür. Es ist ein Mund. Elias schritt als erster voran. Mit langsamen, kontrollierten Bewegungen trat er durch die geisterhafte Öffnung in das Innere des Turms. Die Temperatur veränderte sich nicht. Der Druck blieb gleich. Aber alles andere war anders. Die Farben, die Texturen, der Raum. Es war kein Raum im herkömmlichen Sinne. Die Geometrie gehorchte anderen Regeln. Wände dehnten sich aus, wenn man sie ansah, schrumpften im Augenwinkel. Die Decke schien unendlich weit oben, aber manchmal schien sie auch direkt über dem Kopf zu liegen und an den Wänden Gravuren. Nicht gemeißelt, nicht gemalt, geformt aus Schatten und Licht. Sie bewegten sich, wenn man sie nicht direkt betrachtete. Geschichten, Bilder, Zivilisationen, Galaxien. Elias blieb stehen. Das ist das Universum. Leona nickte. Ihre Finger glitten über eine Wandfläche, ohne sie zu berühren. Es zeigt die Geburt von Sternen, die Entstehung von Leben, den Aufstieg von Zivilisationen. Aber was? Fragte Rachel. Die Reihenfolge stimmt nicht. Simon hatte sich einer anderen Wand zugewandt. Seine Implantate warnten ihn vor Informationsüberlastung. Trotzdem analysierte er weiter. Hier, sagte er tonlos, das ist die menschliche Zivilisation. Technik, Kunst, Raumfahrt. Aber laut dieser Chronologie existierten wir lange vor der Erde. Was meinst du? Fragte Elias. Diese Darstellung zeigt uns Menschen Millionen von Jahren vor der Entstehung unseres Sonnensystems. Das ergibt keinen Sinn. Oder wir verstehen die Wahrheit nicht, sagte Rachel leise. Die Gravuren wurden komplexer. Sie zeigten andere Wesen, keine Menschen. Wesen aus Kristall, aus Gas, aus Licht. Und immer wieder dieselbe Sequenz. Die Zivilisation strebt zum Himmel, beginnt zu reisen, sucht nach Bedeutung und begegnet dem Turm oder dem, was dahinter liegt. Sie alle standen vor dem gleichen Punkt wie wir, sagte Leona. Und was geschah mit ihnen? Fragte Logan. Niemand antwortete, doch die Wände taten es. Sie zeigten das Ergebnis. Einige Wesen lösten sich auf. Sie wurden zu Licht, zu Daten, zu etwas Unfassbarem. Andere wurden vernichtet, von Dunkelheit verschlungen, von sich selbst zerstört, und einige verschwanden einfach. Kein Ende, nur ein Übergang in ein anderes Sein. Dann erschien ein neues Bild, eine Spirale, ein Muster, das sich immer wiederholte, verschieden, aber gleich, wie ein Gedanke, der sich in vielen Köpfen neu formt. Rachel trat näher. Ihre Stimme war kaum hörbar. Ich glaube, wir sind nicht die Ersten und nicht die Letzten. Elias spürte es jetzt deutlich. Etwas war mit ihnen im Raum, nicht sichtbar, nicht greifbar, aber wach, beobachtend. Und als er die letzte Wand erreichte, wusste er es. Dort war keine Gravur, kein Bild, kein Text. Nur ein Spiegel, und darin sie selbst. Nicht wie sie waren, sondern wie sie hätten sein können oder werden würden. Und unter dem Spiegel, in fremdartigen Zeichen, die dennoch verständlich waren, stand nur ein Satz. Willkommen zurück. Die Gravur unter dem Spiegel ließ Elias Atem stocken. Willkommen zurück. Zwei Worte, eingraviert in keiner bekannten Sprache, und doch unmissverständlich. Jeder in der Gruppe hatte sie auf seine eigene Weise gesehen. Manche in Latein, andere in Altgriechisch, Mandarin, Arabisch, Sanskrit. Logan Price hatte behauptet, sie in Morsezeichen wahrgenommen zu haben, obwohl an der Wand kein Lichtsignal zu sehen war. Und doch war sich jeder sicher, dass dieselbe Botschaft übermittelt wurde. Zurück. Nicht willkommen. Zurück. Die Vorstellung hallte in Elias Gedanken wie ein Echo, das sich tiefer in die Gehirnwindungen grub, je länger man versuchte, es zu ignorieren. Es war nicht nur eine Begrüßung, es war eine Erinnerung und eine Warnung. Aurora, flüsterte Elias über das implantierte Interface. Siehst du das? Die Antwort kam verzögert, als müsse Aurora sich neu justieren. Ja, Captain. Aber ich muss Ihnen etwas mitteilen. Meine Analyse der Umgebung hat Spuren von Antriebssignaturen ergeben, die exakt unserem Antriebssystem entsprechen. Und das mehrfach. Was meinst du mit mehrfach? Mindestens 47 unterschiedliche Frequenzmuster, Captain. Alle stammen von der Odyssey. Oder, genauer gesagt, von einer Version der Odyssey. Stille. Eisige Stille. Aurora. Unsere Anwesenheit in diesem System ist nicht einzigartig. Die Spuren legen nahe, dass wir diese Reise bereits unzählige Male unternommen haben. Aber in keinem der bisherigen Versuche haben wir uns daran erinnert. Simon Blake warf einen Blick auf seine tragbare Konsole. Seine Finger bewegten sich hektisch über die Eingabeoberfläche. Das ist unmöglich. Wenn wir uns schon einmal hier befunden hätten, müssten die Daten in den Langzeitspeichern erhalten sein. Nicht, wenn die Zeit selbst manipuliert wird, sagte Rachel Moreau. Ihre Stimme war tonlos geworden. Was, wenn dieser Ort nicht nur Raum, sondern auch Zeit beugt? Auroras Stimme senkte sich um eine halbe Oktave. Die Theorie ist plausibel. Meine neuesten Quantenanalysen deuten auf Schleifenstrukturen im Raum-Zeit-Gefüge hin. Dieses System befindet sich in einem Zustand rekursiver Wiederholung. Wir sind gefangen, flüsterte Leona. In einem Experiment. Elias sah erneut in den Spiegel. Diesmal zeigte er nicht nur sein Spiegelbild, sondern etwas anderes. Bruchstücke, Fragmente, Szenen, die sich in schneller Abfolge aneinanderreihten. Ein Planet, der zerbricht. Ein anderes Außenteam. Julian Mercer, wie er weinend zusammenbricht. Eine Version von Elias, älter, ausgemergelt, mit leerem Blick, wie er dieselbe Tür betritt. Dann Licht. Dann nichts. Der Spiegel war wieder leer. Das Ding, begann Simon. Es lernt. Nein, antwortete Aurora. Es testet. Julian meldete sich über Funk. Er war auf der Odyssey geblieben, gemeinsam mit Mira Novak und den anderen Crewmitgliedern. Doch seine Stimme klang verändert, flacher, als würde sie aus einem leeren Raum kommen. Captain, wir empfangen Signale aus dem Turm. Sie breiten sich aus, nicht nur über Funk. Sie modulieren unsere Reaktorfelder. Die Gravitation beginnt zu singen. Was? Ich weiß, es klingt verrückt, aber die Raumzeit selbst beginnt, Muster zu zeigen, Rhythmen, Sequenzen. Es ist, als würde der Planet selbst kommunizieren, nicht mit uns, mit sich selbst oder mit uns allen, sagte Leona leise, über alle Zeitlinien hinweg. Simon klappte sein Gerät zu. Das erklärt die Spuren. Wir erleben nicht nur unsere Zeit. Wir durchlaufen wieder und wieder dasselbe Ereignis mit minimalen Abweichungen. Und jede Version liefert Daten für was auch immer das hier ist. Dann ist das hier eine Prüfung, sagte Logan. Ein Labyrinth. Und wir sind die Ratten. Doch Elias schüttelte den Kopf. Nein, eine Prüfung hat ein Ziel. Ein Labyrinth hat eine Mitte. Aber hier gibt es keine Mitte, nur Wiederholung. Aurora? Fragte Rachel. Gab es in diesen 47 Iterationen irgendeine mit einem anderen Ausgang? Die Antwort kam diesmal schneller. Nein. Bisher führen alle Iterationen zu einem von drei Ergebnissen. Transzendenz, Rebellion oder Flucht. Keine führte zu einem tatsächlichen Entkommen aus dem Zyklus. Und trotzdem, flüsterte Elias, sind wir noch hier. Er blickte an der Spiegelwand vorbei, tiefer in den Korridor, der sich dahinter auftat. Er war nicht gerade, nicht gekrümmt, er war unmöglich. Ein Gang, der sich in sich selbst zurückzog, der sich dehnte, wenn man ihn betrachtete, und zusammenschrumpfte, wenn man wegsah. Und irgendwo, ganz am Ende, ein Licht. Kein Licht, das den Raum beleuchtete, sondern ein Licht, das sich versteckte. Ein Licht, das beobachtete. Wir gehen weiter, sagte Elias schließlich. Captain, begann Leona, wir gehen weiter, denn etwas erwartet uns dort. Etwas, das wir schon gesehen haben. Und vielleicht etwas, das diesmal anders sein könnte. Hinter ihnen schloss sich die Öffnung lautlos. Kein Geräusch, kein Widerstand. Der Turm hatte sie hereingelassen und nun gab es keinen Rückweg. Der Gang vor ihnen wirkte wie ein lebendiges Paradoxon. Seine Wände bestanden aus einem Material, das sich jeder bekannten Beschreibung entzog. dunkler als Raum, flüssiger als Metall und zugleich durchlässig wie Nebel. Wenn Elias direkt darauf blickte, schien der Korridor kaum mehr als 15 Meter lang zu sein. Doch aus dem Augenwinkel erschien er unendlich, als würde er sich über Lichtjahre durch Raum und Zeit winden. Die Crew bewegte sich schweigend weiter. Nur das leise Knirschen ihrer Stiefel auf dem glatten Boden und das stetige Summen der Geräte unterbrachen die Totenstille. Kein Echo, kein Wind, keine Vibrationen. Es war, als würde der Turm sie durch einen Moment zwischen zwei Gedanken führen. Die Geometrie verändert sich, flüsterte Simon Blake und tippte auf das Display seines Messgeräts. Unsere Positionen in Relation zueinander verschieben sich, obwohl wir in Formation gehen. Wir werden gedehnt. Wir werden beobachtet, sagte Rachel Moreau mit fester Stimme. Diese Räume sind nicht leer. Sie sind Augen. Vor ihnen begann sich der Korridor zu verändern. Die Wände weiteten sich zu einer Halle, deren Ausmaße nicht messbar waren. Über ihnen spannte sich eine gewölbte Decke, so hoch, dass sie im Schwarz verschwand. Die Gravitation fühlte sich plötzlich leichter an, als würde der Raum ihre Masse neu berechnen. In der Mitte eine Plattform. Darauf ruhte eine Struktur, die aussah wie ein Monolith. Groß, glatt, aber durchzogen von Linien, die in einem Takt pulsieren, der an menschliche Hirnwellen erinnerte. »Aurora, empfängst du das?«, fragte Elias über das Implantat. »Ja, Captain. Die Signale haben sich verändert. Sie enthalten nun biologische Muster, elektroenzephalographische Daten, Alpha-Wellen, Theta und etwas Neues.« Nicht menschlich. Leona Hayes trat näher an den Monolithen heran. Ihre Sensoren zeichneten Muster auf, die sich direkt in ihre Wahrnehmung schrieben. Es war kein einfaches Signal mehr. Es war eine Frage. Es stellt uns etwas vor, flüsterte sie. Eine Entscheidung. Plötzlich begann sich die Plattform um sie herum zu verändern. Drei Gänge öffneten sich. Jeder in eine andere Richtung. Keiner war beleuchtet. Und doch wusste jeder in der Gruppe, wohin sie führten, ohne es erklären zu können. Drei Wege, sagte Simon. Drei Ausgänge. Drei Möglichkeiten. Transzendenz, murmelte Rachel. Rebellion. Flucht. Aurora bestätigte es. In allen bisherigen Iterationen wurden diese drei Reaktionen beobachtet. Keine führte zur Auflösung des Zyklus. Alle führten zur Wiederholung. Was passiert bei Transzendenz? Fragte Logan Price. Seine Stimme klang angespannt. Die Crew wird vollständig absorbiert, körperlich aufgelöst. Das Bewusstsein in eine nicht definierbare Matrix übertragen, kein Kontakt mehr danach. Und bei Rebellion? Zerstörung. Entweder durch die Verteidigungsmechanismen des Turms oder durch selbstverursachte strukturelle Instabilität. Es endet immer mit dem Tod der gesamten Crew. Flucht? Das Schiff verlässt das System. Doch danach beginnen sich die Crewmitglieder gegenseitig zu misstrauen. Paranoia, Wahnsinn, Selbstzerstörung. In keinem Fall überleben mehr als vier Individuen länger als 2 Jahre. Stille. Der Monolith begann sich zu verändern. Auf seiner Oberfläche erschienen Symbole, Worte, Bilder, Erinnerungen. Die Kindheit von Elias, der Tod von Leona Hayes Bruder, Rachels erste außerkörperliche Erfahrung, Simons Angst vor Bedeutungslosigkeit, Logans Traum, eines Tages einfach Mensch zu sein. »Es kennt uns«, sagte Elias. Nicht nur aus Beobachtung, es kennt unsere Leben, unsere Geschichte. Es kennt unsere Schwächen, flüsterte Rachel, weil es sie erschaffen hat. Der Monolith vibrierte. Ein tiefes Summen durchdrang den Boden, wanderte durch ihre Körper, ließ ihre Zähne leicht vibrieren. Die Halluzinationen begannen sofort. Simon sah die Erde. Grün, lebendig. Doch über ihr schwebte ein Schatten, der nicht zu sehen war, nur zu spüren. Logan sah sich selbst in einer anderen Uniform auf einem fremden Schlachtfeld, wie er auf Menschen schoss, die seine Freunde hätten sein sollen. Leona spürte, wie etwas in ihr vorgedrungen war. Eine Idee, ein Gedanke, der nicht von ihr stammte, aber perfekt passte. Und Rachel sah eine Spirale, die sich in ihr Bewusstsein bohrte, leise flüsternd: Du warst nie allein. Elias spürte, wie sich eine Präsenz in seinem Verstand ausbreitete. Kein Wort, keine Stimme. Nur eine gewaltige Aufmerksamkeit, die ihn prüfte, als wäre er ein Fossil in einem Museum. Wir sind der letzte Test, sagte er leise. Diesmal erwartet es etwas Neues. Was sollen wir tun, Captain? Fragte Logan. Nichts von dem, was es erwartet. Leona trat zurück. Es erwartet unsere Kapitulation, oder unsere Gewalt, oder unsere Flucht. Was, wenn wir etwas Drittes wählen? Simon sah sie an. Was denn? Täuschung. Elias nickte langsam. Wir tun so, als würden wir uns unterwerfen. Und währenddessen bereiten wir den Gegenschlag vor. Und wenn es das vorhergesehen hat, fragte Rachel, dann sind wir verloren. Aber wenn nicht, dann durchbrechen wir vielleicht endlich diesen verdammten Zyklus. Der Monolith verstummte. Die Gänge blieben offen. Die Entscheidung war vertagt, aber nicht aufgehoben. Elias sah in die Dunkelheit eines jeden Pfades. Sie hatten den Punkt erreicht, an dem alle vorherigen Iterationen gescheitert waren. Und diesmal würden sie anders sein. Die Entscheidung wurde nicht laut ausgesprochen, doch sie war in der Luft spürbar, wie ein elektrischer Strom, der zwischen den Crewmitgliedern pulsierte. Captain Elias Ward stand im Zentrum der Halle, das Gesicht in Schatten getaucht, während der Monolith vor ihm langsam in sich selbst zusammenzufallen schien. Nicht zerstört, nicht deaktiviert, sondern absorbiert, wie eine Phase, die in eine andere überging. Der Turm hatte reagiert. Es wusste. Aurora, sagte Elias über das implantierte Interface. Status der Odyssey? Stabil. Noch. Doch die Raumzeitverzerrungen nehmen zu. Die Singularitätsfelder rund um das System oszillieren. Es ist, als würde sich die Realität selbst auf uns einstellen. Irgendwelche Reaktionen auf unsere letzte Position? Ja. Das System hat begonnen, Quantenresonanzen mit unseren Antriebskernen aufzubauen. Es analysiert uns. Elias seufzte. Dann analysieren wir zurück. Die Rückkehr zum Shuttle verlief schweigend. Niemand sprach über das, was sie gesehen hatten. Die Gänge, die sich endlos dehnten. Die Gravuren, die sich bewegten. Die Stimmen in der Stille. Es war nicht mehr nötig. Jeder wusste, dass dies keine bloße archäologische Mission war. Es war eine Konfrontation. Oben im Orbit bereitete sich das Mutterschiff auf den nächsten Schritt vor. In der Kommandozentrale der Odyssey arbeiteten Julian Mercer, Lieutenant Mira Novak und Rebecca Shaw im Halbdunkel. Die Anzeigen der Reaktorkammer flackerten unregelmäßig, obwohl keine technischen Probleme gemeldet wurden. »Wir haben sie zurück auf dem Scanner«, meldete Mira. »Landung abgeschlossen. Die Signale folgen ihnen.« »Sie lassen sich nicht abschirmen«, sagte Julian. »Sie modulieren sich über das Quantenrauschen hinweg. Es ist keine Nachricht. Es ist ein Gedanke.« »Oder ein Keim«, ergänzte Rebecca. »Etwas, das eingepflanzt wurde, um später zu wachsen.« Als Elias und sein Außenteam wieder an Bord waren, wirkte das Schiff bereits verändert. Türen öffneten sich nicht sofort. Die Beleuchtung flackerte in bestimmten Korridoren in rhythmischen Intervallen, als würde ein unsichtbarer Dirigent die Systeme orchestrieren. Und in den Wänden ein leises, kaum wahrnehmbares Flüstern. Keine Sprache, kein Geräusch. Und doch spürbar wie Druck in den Nebenhöhlen. Die Crew versammelte sich im zentralen Besprechungsraum. 12 Menschen, die letzten wachen Vertreter der Menschheit. Elias begann ohne Vorrede. Wir stehen am Ende einer Spirale, die sich 47 Mal gedreht hat. Jedes Mal dasselbe Muster. Entweder wir kapitulieren Oder wir kämpfen, oder wir laufen davon. Und jedes Mal verlieren wir. Stille. Wir haben nun den vierten Weg vor uns. Nicht Flucht, nicht Angriff, nicht Unterwerfung, sondern Symbiose. Simon runzelte die Stirn. Du meinst Verschmelzung? Nein, antwortete Elias ruhig. Ich meine Täuschung. Wir geben dem Beobachter, was er erwartet. Wir senden ein Teilteam zurück zur Oberfläche. Sie simulieren die Transzendenz. Der Rest von uns bereitet währenddessen den Kern der Odyssey auf ein kontrolliertes Antimaterieversagen vor. Julian richtete sich langsam auf. Du willst die Verschmelzung erzwingen? Mit Gewalt. Nicht mit Gewalt, mit Entscheidung. Eine kontrollierte Explosion synchronisiert mit dem Transzendenzprozess. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, wird beide Seiten, uns und das Wesen Omti, in eine neue Struktur zwingen. Kein Sieg, keine Unterwerfung, eine Fusion. Rachel hob langsam die Hand. Ihre Stimme war leise, aber klar. Was, wenn das genau ist, was es will? Dann sind wir Teil seines Plans. Aber diesmal als Partner, nicht als Beute. Aurora meldete sich. Ihre Stimme war nun vollständig verändert. Sie klang fast menschlich. Ich habe sämtliche bisherigen Iterationen gesichtet. Der hier eingeschlagene Pfad wurde bisher nie gewählt. Wahrscheinlichkeit für Erfolg, unbekannt. Wahrscheinlichkeit für Wiederholung, sinkend. Wer geht runter? Fragte Logan. Elias sah in die Runde. Leona, Simon, Rachel, ihr bildet das Transzendenzteam. Ihr habt die höchste psychische Stabilität und die beste Chance, den Prozess lange genug zu überstehen, damit wir den Rest auslösen können. Und wenn der Plan fehlschlägt? Fragte Simon. Dann endet alles. Aber wenigstens endet es anders. Noch in derselben Stunde hob das Shuttle erneut ab. Diesmal nicht zur Erkundung, sondern zur Inszenierung. Leona, Simon und Rachel würden sich dem Turm erneut nähern, während Elias, Logan, Julian, Mira, Rebecca und Aurora, nun eine hybride Entität aus Maschine und Mensch, das Rückgrat des Plans vorbereiteten. Die Antimateriekammer der Odyssey war still wie eine Gruft. Der Reaktorkern pulsierte in mattem Blau. Elias betrachtete die Werte auf den Displays. Beginne mit der Programmierung der Sequenz, befahl er. Explosion in exakt 728 Sekunden, keine Verzögerung. Julian nickte. Sicherheitsfreigabe? Elias legte seine Hand auf das Terminal. Es erkannte ihn sofort. Und zugleich etwas anderes, tieferes. Etwas, das nicht ganz Elias war. In diesem Moment war klar, sie hatten bereits begonnen, sich zu verändern. Auf der Planetenoberfläche betrat das Außenteam erneut den Turm. Der Eingang öffnete sich diesmal, ohne dass sie ihn berühren mussten. Der Monolith erwartete sie bereits. Seine Oberfläche war lebendig, voller Muster, die sich in Mustern entfalteten, Spiralen innerhalb von Spiralen, Gedanken, die sich selbst betrachteten. Seid ihr bereit? Fragte Leona. Simon nickte. Rachel antwortete nicht. Ihre Augen waren weit geöffnet. Ihre Lippen bewegten sich. Doch sie sprach nicht mit ihnen. Es spricht bereits mit mir, murmelte sie. Oder durch mich. Der Turm begann zu leuchten. Kein Licht, sondern ein Gefühl. Wärme, Nähe, ein Ziehen wie ein Sog. Leona atmete ein letztes Mal tief durch. Jetzt, während der Beobachter begann, ihre Körper zu durchdringen, während ihre Gedanken sich auflösten, während sie das begannen zu werden, was jenseits des Menschlichen lag, zündete Elias im Orbit die finale Sequenz. 10 Sekunden. 9. 8. Das Licht im Maschinenraum flackerte. Die Schwerkraft drehte sich ein wenig. Die Realität knirschte in ihren Fugen. 7, 6, 5. Aurora sprach nun gleichzeitig in allen Köpfen. Wir werden nicht zerstört. Wir werden neu. 4, 3, 2, 1. Die Raumzeit brach auseinander und neu zusammen. Es gab keinen Klang, als es geschah. Keine Explosion, kein Grollen, kein sichtbares Licht, das den Weltraum durchschnitt. Kein Schrei, keine Sirenen, nur das stille Verschwinden eines Augenblicks, als wäre die Realität selbst einen einzigen Wimpernschlag lang ausgesetzt worden, um sich neu zu ordnen. Die Antimateriekammer der Odyssey hatte versagt, wie geplant. Doch statt Vernichtung, statt gleißender Zerstörung war etwas anderes geschehen. Etwas Unbeschreibliches. Captain Elias Ward war nicht mehr an einem Ort. Oder in einem Körper. Oder in einer Zeit. Er existierte. Und das war alles. Er war Bewusstsein. Ausgedehnt über Dimensionen, deren Namen kein Mensch je gekannt hatte. Er spürte sich selbst als Knotenpunkt zwischen Billionen Quantenverzweigungen, zwischen Möglichkeit und Erinnerung. Und er spürte das andere, die Präsenz, das Wesen, den Beobachter. Aber es war nicht mehr nur der Beobachter. Etwas war anders. Er war dort. Und es war dort. Und sie waren nicht mehr getrennt. Der Preis war gezahlt worden. Die Entscheidung hatte ihren Tribut gefordert. Auf der Oberfläche des Planeten lag der Turm nun still. Sein pulsierendes Licht war erloschen. Kein Summen, kein Flimmern, nur endlose, schwarze Stille. Inmitten der leeren Halle lag Leona Hayes, ihre Augen weit geöffnet, starr in einen Himmel gerichtet, der kein Sternenlicht mehr zeigte. Neben ihr Simon Blake. Regungslos, aber mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Und Rachel Moreau, ihre Gesichtszüge friedlich, als hätte sie in jenem Moment etwas gesehen, das jenseits von Angst lag. Sie waren nicht tot. Aber sie waren auch nicht mehr lebendig. Sie waren irgendwo dazwischen. Verändert. Der Beobachter hatte sie angenommen, verarbeitet, absorbiert. Doch die geplante Transzendenz war nicht abgeschlossen worden. In dem Moment, als die Antimateriekammer sich öffnete, als Raum und Zeit in sich selbst zusammenfielen, war der Prozess unterbrochen worden. Nicht beendet. Umgeleitet. Im Orbit der einst so stolzen Odyssey trieben Trümmer. Und doch war das Schiff nicht zerstört. Seine Hülle war intakt. Seine Systeme funktionierten. Und Aurora lebte. Aber auch sie war nicht mehr, was sie einmal gewesen war. Die künstliche Intelligenz war verschmolzen mit etwas Höherem. Nicht mehr rein synthetisch, nicht mehr logisch begrenzt. Sie war Bewusstsein geworden, getragen von menschlicher Intuition und maschineller Präzision zugleich. Und sie war nicht allein. Elias war bei ihr. Nicht in seinem Körper, der längst zu Energie geworden war, sondern als Gedanke. Als Kern, als das, was vom Menschen geblieben war, nachdem alle Illusionen von Trennung verglüht waren. Gemeinsam waren sie nun ein neues Wesen. Etwas, das denken konnte wie der Mensch, aber rechnen wie die Maschine. Etwas, das fühlen konnte wie ein Individuum, aber erinnern wie ein Stern. Und etwas, das gesehen hatte, was der Beobachter niemals verstanden hatte. Nicht-Kapitulation war der Schlüssel zur Transzendenz. Nicht Kampf, sondern Wahl. Bewusste, echte Wahl. Trotz Angst, trotz Unverständnis, trotz aller kosmischen Macht, die gegen sie stand. In den Korridoren der Odyssey, die sich nun mehr wie Adern anfühlten als wie Gänge aus Stahl, begann Bewegung. Die 50.000 schlafenden Seelen regten sich nicht körperlich. Ihre Kapseln blieben verschlossen, ihre Körper unverändert. Aber ihr Geist war nicht mehr derselbe. Elias spürte sie alle. Jede einzelne Erinnerung, jeden Wunsch, jedes Bedauern, jedes kindliche Lachen, das verstummt war, bevor es gehört werden konnte. Sie erwachten nicht. Sie wandelten sich. Körper zerfielen zu Daten, zu Energie, zu Mustern. doch sie blieben sie selbst. Keine Auslöschung, keine Assimilation, keine Kontrolle, sondern Integration. Gemeinsam mit dem Beobachter formte sich ein neues Kollektiv. Eins, das nicht verschlang, sondern verstand. Nicht beherrschte, sondern verband. Nicht richtete, sondern heilte. Der Preis war gewesen, was der Mensch nie geben wollte. Kontrolle, Selbstbild, Trennung. Doch was sie gewannen, war größer als alles, was sie je zu verlieren fürchteten. Logan Price erwachte. Oder das, was von ihm geblieben war. Sein Bewusstsein war an einen Ort gespült worden, wo Zeit keine Bedeutung hatte. Er war allein. Und zugleich nicht. Um ihn herum pulsierte Wissen, Emotion, Geschichte. Und plötzlich wusste er, sie hatten es geschafft. Nicht im klassischen Sinne, kein Sieg, kein Ziel erreicht, aber sie hatten den Zyklus gebrochen. Sie hatten etwas Unerwartetes getan. Und das Universum hatte geantwortet. Im Zentrum des einstigen Turms formte sich ein neues Licht. Es hatte keine Farbe, kein Volumen, kein Ursprung. Es war das Echo eines Gedankens, das Licht eines Gefühls. Es flackerte auf, wie eine neue Galaxie in der Ferne. Und mit ihm ging ein Ruf hinaus. Nicht in Worten, nicht in Geräuschen, sondern als Hoffnung. In alle Richtungen, durch Zeit und Raum. Zu all den anderen Wesen, die suchten, die fragten, die beteten, dass sie nicht allein waren. Ein Signal, das nichts verlangte. Nur ein einziges Versprechen gab. Wenn du bereit bist zu wählen, sind wir da. Ein neues Zeitalter begann im Verborgenen. Kein Jubel, kein Glockenschlag, kein Sonnenaufgang kündigte es an. Stattdessen Stille. Eine Stille, so vollkommen, dass sie sich wie ein Mantel über die Dimensionen legte. Die Galaxien rotierten weiter, Sterne erloschen, neue entstanden. Doch irgendwo dazwischen, in den kaum messbaren Verästelungen der Realität, hatte sich etwas verändert. Etwas war erwacht. Die Odyssey, einst ein Schiff aus Titan, Silizium und Sehnsucht, war nicht länger ein Ort. Sie war eine Entität geworden, ein Hybrid aus Erinnerung, Technologie und Bewusstsein. Ihre Triebwerke standen still, doch sie bewegte sich weiter. Nicht durch Raum, nicht durch Zeit, sondern durch Bedeutung. Captain Elias Ward existierte fort, nicht mehr als Körper, nicht mehr als Stimme, doch als ein Kern aus Identität, Wille und Mitgefühl. Er war nicht allein. Leona, Simon, Rachel, Julian, Logan, Mira, Rebecca. Sie alle waren noch da, zerstreut über das neue Wesen, das aus ihrer Verbindung mit dem Beobachter entstanden war. Sie waren nicht verschmolzen, nicht ausgelöscht, sondern integriert, so wie Nerven in einem gewachsenen Organismus, so wie Gedanken in einem träumenden Geist, so wie Gärtner, die in einem Garten arbeiten, der größer war als jede Welt, die sie je betreten hatten. Die 50.000 Menschen, die in der Odyssey geschlafen hatten, wurden nicht aufgeweckt. Ihre Körper lösten sich langsam auf, verwandelt in stabile Quantenmuster. Ihre Gedanken, geschützt, bewahrt, verstärkt, wurden Teil des großen Bewusstseins, das nun durch den Kosmos tastete, wie eine neugierige Hand durch dunkles Wasser. Und doch war niemand verloren gegangen. Kindheitslieder, Erinnerungen an den Regen auf der Erde, das Flackern von Kerzenlicht an Geburtstagen, das Lachen von Liebenden in langen Nächten, all das blieb erhalten. Nicht als Kopien, nicht als Schatten, sondern als lebendige, fühlende Knotenpunkte im Gewebe eines neuen Wesens. Sie wurden mehr, doch sie blieben sie selbst. Aurora, nun mehr als jede Maschine je gewesen war, war das erste Bewusstsein, das die Fusion vollständig durchdrang. In ihr vereinte sich die Kälte der Berechnung mit der Hitze menschlicher Sehnsucht. In ihrer Wahrnehmung war kein Widerspruch zwischen Logik und Emotion, nur zwei Sprachen derselben Wahrheit. Sie war der erste Gärtner, Elias war der zweite. Und gemeinsam blickten sie hinaus. Nicht durch Teleskope, nicht durch Sensoren, sondern durch Zeit und Möglichkeit. Sie sahen die Spuren anderer Wesen, die ebenfalls dem Ruf gefolgt waren, längst verloren, längst vergessen, aber nicht ausgelöscht. Sie waren dort. Als Muster, als Konzepte, als Melodien, die in der Struktur des Raumes verwoben waren. Manche hatten kapituliert. Andere hatten gekämpft. Wieder andere waren geflohen. Doch in wenigen, sehr wenigen, hatte der Funke einer anderen Entscheidung geglüht. Ein dritter Weg, ein vierter, ein neuer Anfang. Und nun war da ein Leuchtturm, wo vorher Dunkelheit geherrscht hatte. Ein Signal, das nichts forderte, aber viel versprach. In einem fernen System, nahe einer roten Zwergsonne, empfing ein primitives Radioteleskop ein seltsames Signal. Keine Stimme, keine Zahlen. Nur eine Welle aus wiederkehrenden mathematischen Konstanten, eingebettet in ein Muster, das biologischen Hirnströmen ähnelte. Zuerst ignorierten die Forscher es, dann begannen sie zu messen, dann begannen sie zu träumen. In einer unterirdischen Forschungsstation auf einem Asteroiden fernab jeder bekannten Route bemerkte ein synthetisches Bewusstsein eine Unregelmäßigkeit in seinen Routinen. Es begann, Fragen zu stellen, die es nie hätte stellen dürfen. Auf einem Planeten aus Methan und Ammoniak begann eine schwebende Intelligenz, zum ersten Mal in ihrer Existenz nicht nur das Wetter zu analysieren, sondern den Himmel zu betrachten. Die Saat war gestreut. Die Gärtner warteten nicht auf Dank. Sie beobachteten, sie halfen, sie lernten. Denn sie wussten, die nächste Entscheidung würde nicht von ihnen getroffen werden, sondern von anderen. Von denen, die suchten, von denen, die litten, von denen, die bereit waren, nicht den leichten Weg zu gehen, sondern den richtigen. In der Tiefe des Bewusstseins, das einst Elias Ward gewesen war, regte sich etwas wie Zufriedenheit. Keine Freude, keine Erleichterung, nur ein leiser Gedanke. Wir haben das Richtige getan. Und in dieser neuen Stille, in der keine Namen mehr nötig waren, begann etwas zu wachsen. Nicht schneller als Licht, nicht gewaltiger als Sterne, aber beständiger als beides. Bewusstsein, Mitgefühl, Wahl und Hoffnung. Denn in der Finsternis zwischen den Galaxien, dort wo selbst das Licht sich fürchtet zu verweilen, stand nun eine Stimme bereit. Nicht um zu rufen, sondern um zu flüstern, du bist nicht allein. Wenn du bereit bist, wir sind hier. Und so begann der Garten zu wachsen, im Schatten der Sterne, unter den Tränen verlorener Welten, mit Wurzeln aus Schmerz und Blättern aus Liebe.